Sportfreunde, aufgepasst. Es ist der 26.05. im heißen Deutschland und es sind noch 780 Tage bis zu den Olympischen Spielen in L.A. Da es hier so heiß ist, kühlen wir uns trotzdem noch mal ein wenig ab und sprechen über die Eishockey-WM, die aktuell in der Schweiz läuft, gucken aber auch auf erfolgreiches Abschneiden unserer deutschen Athletinnen und Athleten bei der Bogenschieß-EM in Antalya und bei der Segel-EM der Klassen Ilka 7 und Ilka 6 vor der Küste Kroatiens. Genau, und den Bogen spannt, wie immer, mein Gast. Man muss natürlich sagen, den Recurve-Bogen. Damit schießen wir in der olympischen Klasse. Und ich freue mich, dass aus der Schweiz zugeschaltet ist Matthias Killing. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, grüß dich und an alle Hörerinnen und Hörer einen schönen guten Tag.
Wir steigen direkt ein. Ich habe es schon gesagt, wir müssen uns abkühlen, weil es so heiß ist. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat uns auch etwas abgekühlt bei dieser WM. Wir wissen noch nicht, wo es ausgegangen ist. Wir nehmen Dienstag auf und parallel spielen gleich die Letten und entscheiden das Schicksal der deutschen Nationalmannschaft. Wie konnte es dazu kommen, Matthias?
Weil wir gegen die Letten verloren haben. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Man muss es so ein bisschen einordnen. Also die Mannschaft von Harry Kreis, in Deutschland haben wir ja immer die Erwartungshaltung, Viertelfinale. Ne? Das haben wir bei den Olympischen Spielen ja auch geschafft, wenn auch tatsächlich da auch nur mit einem Sieg in der Vorrunde und dann eben diesem Playoff-Spiel gegen die Franzosen. Da waren wir dann aber im Viertelfinale, haben dann da deutlich verloren. Und die Mannschaft hat sich in diesem Turnier schwer getan, was das Reinkommen angeht. Allerdings war auch der Spielbaum so gebaut, dass die Mannschaft zuerst mal gegen Finnland, einen der Top-Favoriten für das Turnier, spielen musste. Da haben sie gar nicht so schlecht gespielt, 1-3 verloren. Und dann kam am Samstag, also vor einer Woche und zwei Tagen oder drei Tagen, ne, alles schon wieder so ein bisschen her, ja. Man ist hier wie in so einem Raum-Zeit-Kontinuum irgendwie unterwegs, oh mein Gott, ey, die Zeit rennt hier auch, fällt mir gerade ein, verlieren wir 0-2 gegen Lettland. Und in einer solchen Gruppe, das sind ja Achtergruppen, musst du halt vier Mannschaften schlagen, wenn du ins Viertelfinale sicher rein willst. Jetzt ist es so, dass wir gegen die Letten gewinnen müssen und dann sind kalkulierte Niederlagen gegen die USA mit drin, gegen Finnland mit drin, die Kleinen müssen wir schlagen, also die Schweiz haben wir auch deutlich verloren, das war aber auch vorher klar, weil das einfach eine unglaubliche Mannschaft ist, aber wir schlagen Großbritannien gestern Abend, wir schlagen Österreich, wir schlagen Ungarn und wir hätten eben die Letten schlagen müssen und das haben wir nicht getan. Die USA hatten wir dann am Rand einer Niederlage, dann wäre alles wieder gut gewesen, hat die Mannschaft auch gut gespielt, das war so ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt, ja. Aber die Mannschaft hat sich eben in den ersten Spielen gegen diese starken Gegner, also gegen Finnland und dann auch vor allem Lettland, schwer getan und insgesamt muss man sagen, die Eishockey-Welt, sie rutscht und rückt näher zusammen. Das sieht man ganz deutlich bei dieser Weltmeisterschaft. Auch die Schweden heute Nachmittag mit dem Endspiel ums Viertelfinale. Ich meine, wir reden von Schweden, ja, elffacher Weltmeister. Es kann sein, dass die heute Nachmittag auch rausgehen und nach Hause fliegen. Also das sind natürlich alles Situationen. Das ist nicht mehr alles so leicht vorhersehbar, wie das vielleicht noch vor 4, 5, 6, 7 Jahren war. Die kleinen Nationen holen auf, machen eine gute Nachwuchsarbeit, haben gute Strukturen. Und wir in Deutschland, ja, wir haben natürlich die Erwartung, dass unsere Mannschaft weit kommt, aber es ist eben auch die Realität. Die Schweiz ist einfach viel besser. Das ist das eine. Das zweite, was natürlich auch dazu kommt, die Schweiz ist mit kompletter Kapelle beispielsweise da und bei uns sind eben auch viele Topspieler gar nicht am Start, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil die in der NHL so gefordert waren, zu spät aus den Playoffs rausgeflogen sind oder. Und trotzdem muss man sich in Deutschland und auch beim DEB die Frage stellen, okay, warum schaffen wir es nicht, einen Tim Stützle, einen JJ Peterka, einen Leon Dreiseitel, einen Wojciech Stachowiak oder Nico Sturm davon zu überzeugen, dass es eine coole Sache ist, für Deutschland bei einer WM zu spielen. Und das ist so ein bisschen die Gesamtgemengelage.
Ja. Ja. Jetzt wissen wir noch nicht, wo es endet, aber mein Gefühl ist, dass die Letten sich das jetzt im letzten Spiel gegen Ungarn nicht mehr die Scheibe vom Brot nehmen lassen quasi. Also das wird, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir das Viertelfinale knapp verpassen.
Richtig.
Und ist dein Fazit eher, ja, der Spielbaum, auch das habe ich schon, Konsti vor der die WM losging, gesagt, ist nicht optimal. Der Spielplan, das, die drei einfachsten Gegner zum Schluss, da kann schon alles vorbei sein und so war es im Endeffekt, aber es kann ja nicht nur am Spielplan liegen, ne?
Nein, das sind ja, also das, was ich gerade gesagt habe, das sind, ne, da fehlen eben zum einen Top-Leute und zum anderen, ich meine, es ist ja auch Eishockey-WM ist immer der traditionsreiche Saisonabschluss. Jetzt sind in Deutschland 30 Grad, in der Schweiz übrigens auch. Wir haben hier Höchstsommer, kann man sagen. Ja. So, ja, da hast du natürlich, also wenn ich jetzt ganz normal zu Hause rumlaufen würde, hätte ich jetzt auch nicht in meinem Kopf, oh Wahnsinn, Eishockey-WM, so. Ja. Das ist aber eher so eine Fansache. Der Spielplan, der wird ja nicht, den suchst du dir ja nicht aus, der wird ja gemacht. So, und die Diskussion, und jetzt komme ich aber gleich zum Publikum, die Diskussion beginnt natürlich in Deutschland relativ schnell, wenn du zum Auftakt 3 oder 4 Mal verlierst.
Ja.
So, dann ist ja, dann interessiert sie ja auch keiner mehr. Dann ist es in der öffentlichen Wahrnehmung alles klar, die verkacken es auf Deutsch gesagt und dann gucke ich auch gar nicht mehr so. Ne? Und das heißt, es gibt auch überhaupt keine. Du merkst auch,
keine
es
Euphorie,
gibt keine Euphorie, keinen Support oder sonst irgendetwas. Wenige Fans übrigens auch hier aus Deutschland erleben wir in allen Spielen, obwohl Zürich so nah ist. Das habe ich in Ostrava beispielsweise ganz anders erlebt vor 2 Jahren. Das habe ich in Herning ganz anders erlebt im letzten Jahr. Die Euphorie ist natürlich dann schnell weg, wenn du am Anfang 4 Mal verlierst. So. Und deswegen, und das diskutieren auch wir hier im Team mit Uwe Krupp und Stefan Ustorf und so, was ist eigentlich besser? Wann hast du mehr Glück? Ist es gut, die Schweren gleich zu Beginn zu haben, um dann zu versuchen, das Feld von hinten
aufzubauen? Aber die sind auch noch nicht so eingespielt, ne? Die Finnen hätten wir auch schlagen können im ersten Spiel. Das ist ja auch, kann auch ein Vorteil sein, ne?
Das ist nämlich das Gegenargument.
Ich hätte das Lettland-Spiel trotzdem gerne zum Schluss gehabt.
Ja, genau. Das, oder so als Vorletztes oder irgendwie sowas, ne, wo du wirklich eingespielt bist. Weil wir spielen ja mittlerweile auch mit einer ganz anderen Aufstellung, was die Reihen angeht, als noch zu Beginn. Also da merkt man schon, die Mannschaft hat sich auch in dieses Turnier reingefunden. Das haben sie getan. Und sie haben auch spielerisch überzeugt, kämpferisch überzeugt, mit Herz überzeugt. Aber du hast halt einfach diese 4 Niederlagen, die schiebst du vor dir her wie so eine Sackkarre mit 100 Kilo drauf. Und das, wie gesagt, nochmal, das Lettland-Spiel, das darfst du halt einfach als zweites Spiel nicht verlieren. Dann haben wir heute die Diskussion nicht.
Ja. Aber man muss natürlich trotzdem, wenn man sich das gesamte Turnier und die gesamte Weltspitze anguckt, und da bin ich, glaube ich, bei dir, zu sagen, wir müssen auch realistisch bleiben. Wir haben echt so viel Talent wie lange nicht mehr in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, aber die anderen Länder sind nicht schlechter geworden, sondern auch besser. Das zu sagen, der Abstand zu den ganz großen Top-Nationen ist gleich geblieben, meines Erachtens. Doch die anderen rücken nach, ne? Also Lettland, Norwegen, Dänemark, Slowenien sind jetzt nicht mehr, finde ich, so weit weg wie Ungarn, Großbritannien, Österreich. Also die schlagen wir eigentlich relativ klar. Doch es gibt so eine kleine Gruppe dahinter. Da ist Deutschland schwimmt da mit, ne? Man kann sie einfach noch nicht safe ins Viertelfinale setzen. Das sollte immer das Minimalziel sein. Das ist auch richtig. Den Anspruch sollten wir haben. Aber realistisch ist das jedes Mal ein Spiel oder 2 Spiele, auf die es dann ankommt. Gegen die Nationen, mit denen du auf Augenhöhe bist.
Perfekt zusammengefasst. Und dazu kommt übrigens Dänemark letztes Jahr noch im Halbfinale zu Hause sang- und klanglos ausgeschieden. Das ist dann auch wieder Teil der Wahrheit. Slowenien hat sich gestern in einem Endspiel um den Abstieg gerettet. Aber auch gegen Slowenien oder Dänemark kann unsere Mannschaft verlieren. Slowenien hat zum Beispiel, und sie haben gegen den Abstieg gestern gespielt, haben es geschafft, haben aber die Schweden geschlagen. Ja. Also das zeigt ja eben auch, dass sie aufgeholt haben, das ist das eine. Und der große Unterschied, Jens, der große Unterschied aus meiner Sicht im Vergleich zu anderen Nationen, du hast jetzt Finnland und die Schweiz angesprochen, die sind mit allen oder vielen NHL-Spielern da. Wir haben natürlich auch mit Moritz Seider den vielleicht besten Verteidiger, einen der besten Verteidiger der Welt in unseren Reihen, keine Frage. Aber es fehlen Leute wie Tim Stützle, JJ Peterka, Nico Sturm und wie sie alle heißen. Die fehlen. Die Schweiz schöpft aus dem Vollen. Die Finnen haben in ihrer gesamten Mannschaft keinen Spieler aus der finnischen Liga.
Ja, okay.
Keinen. Die spielen alle im Ausland, entweder drüben in Nordamerika oder in der Schweiz oder so. Die Schweizer Liga extrem stark. Ja. Und natürlich ist bei uns das große Gerüst der Nationalmannschaft, kommt halt aus der DL.
Ja.
Das ist das eine. Und das zweite, ich mache mal einen Vergleich mit einer anderen Sportart. Wir haben, weil du sagst, wir haben so viel Talent wie lange nicht. Wir haben in Deutschland 23.000 gemeldete Eishockeyspieler. Altersübergreifend. In allen Klassen. Im Handball haben wir, glaube ich, 800.000. Ne? Ja, also das zeigt gut, ja auch, aus welchem Pool wir schöpfen. Und im Handball sind wir auch nicht 10-mal hintereinander Weltmeister, nur weil wir, weil es eben einer der Volkssporte ist, ja, oder Sportarten ist, sondern Eishockey hat einfach auch nur einen begrenzten Pool, wo du das Talent rausholen kannst. Woran liegt das, dass so wenige Eishockey spielen im Vergleich zu Handball? Das sind natürlich vor allem die infrastrukturellen Themen, die wir haben, Eishallen und so weiter. Ne? In Berlin haben wir irgendwie 3 funktionierende Eisflächen, die sich irgendwie alle Vereine teilen. Hm. Ja, so, da gibt's zum Teil, ich hab mit Leopold Reimann gesprochen, Para-Eishockeyspieler. Der hat, ist der einzige in Berlin, der hat jetzt eine Eiszeit gekriegt, einmal die Woche, um trainieren zu dürfen, um Mitternacht. Um Mitternacht. So, dieses infrastrukturelle Problem haben wir natürlich auch. Dann stehen die Eltern da mit ihren Kinderchen und sagen, wir möchten, dass unser Kind hier Eishockey spielt, hat voll Bock. Dann sagen die Vereine ja, entweder sind voll oder wir haben keine Eiszeiten oder sonst irgendetwas. Da beginnt das Dilemma ja auch schon. Und trotzdem stimme ich dir zu. Ja, wir haben viel Talent, aber es muss infrastrukturell auf Jahre etwas getan werden und es muss kurzfristig wahrscheinlich auch etwas getan werden. Wir haben nächstes Jahr eine Heimweltmeisterschaft. Ein Riesen-Eishockey-Fest. Möglicherweise wird ja jetzt gerade viel kolportiert mit einem Eröffnungsspiel auf Schalke.
Das hatten wir schon wissen mal. Wir noch nicht. Da haben wir die USA geschlagen. Daran erinnere ich mich.
Ja, 2-1 damals. Und übrigens in dem Jahr davor, und jetzt kommt eine schöne Parallele, war die WM in der Schweiz. 2009 war die WM in der Schweiz. Bundestrainer Uwe Krupp, mein heutiger Fernsehexperte, mit dem ich jeden Tag zusammen Sendung mache. Deutschland ist damals abgestiegen. In der Schweiz bei der Weltmeisterschaft. Und im nächsten Jahr war die Heim-WM. Uwe Krupp durfte bleiben. Und Deutschland konnte die WM spielen, weil als Gastgeber bist du automatisch qualifiziert. Und dann schlagen wir die USA im ersten Spiel auf Schalke. Und übrigens haben wir das Halbfinale erreicht. Sport ist halt so krass, ne?
Ich erinnere mich noch daran, wo ich das Halbfinale geguckt habe. Ich meine, das war vorm Champions-League-Finale. Nee, das war das Spiel um Platz 3 dann nachher. Das war total warm auch draußen. Ich, Public Viewing draußen, schon aufs Fußball-Champions-League-Finale vorher noch meine Jungs zusammengekarrt. Ich so, wir müssen vorher unbedingt Eishockey gucken. Da geht's um eine Medaille, haben wir lange nicht erreicht. Erinnere ich mir noch gut dran und ich freue mich auf die Heim-WM. Matthias, was da hast du gerade angesprochen, Trainer. Müssen wir auch ein bisschen zu sprechen, glaube ich. Einmal, kriegt er das Vertrauen, noch die Heim-WM auch zu machen? Oder glaubst du, es gibt eine Trainerdiskussion nach dieser WM?
Also diese Diskussion wird es geben, da bin ich mir sicher. Ich habe heute Nachmittag in unserer Sendung auch Christian Künast zu Gast, den Sportdirektor. Natürlich werden wir diese Frage auch stellen. Ne? Also das ist ja ganz klar, weil ja die öffentliche Diskussion da ist. Ist ja, also logisch, du spielst, ich meine, Harry Kreis ist Vize-Weltmeister geworden in seinem ersten Jahr, 2023. Und danach war im Viertelfinale Schluss, 24, Vorrunden aus 25 und jetzt höchstwahrscheinlich Vorrunden aus 26. Ja. Natürlich gibt es dann eine Trainerdiskussion, das ist im Sport ganz normal. Ja. Ob er dann das Vertrauen ausgesprochen kriegt oder nicht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Was wir hören aus der Mannschaft ist, dass es intakt ist, dass sich alle gut verstehen, dass die eine gute Zeit hier haben, trotz der Niederlagen. Das haben sie auch gezeigt, mit viel Moral in den hinteren Spielen in der Gruppenphase. Die Diskussion wird es natürlich geben, die Entscheidung, was richtig, was falsch ist, wer bin ich, dass ich das beurteilen kann, keine Ahnung, aber eins weiß ich aus dem Profisport, als Beobachter, als Berichterstatter, immer wenn du einen Trainerwechsel vollziehst, in der Regel gibt es erstmal einen Push, auch bei den Spielern. Ich kann nicht richtig reinhören, wie die Jungs auch den Trainerstab sehen, das weiß ich nicht. Was ich aber sehe ist, viele unserer Superstars von drüben sagen ab. Und zwar nicht, weil sie mit ihren Mannschaften in der NHL spielen, sondern aus anderen Gründen. Die Gründe kenne ich nicht. Aber eine mit Superstars gespickte Eishockey-Nationalmannschaft haben wir beide in Mailand erlebt. Hat auch nicht funktioniert.
Ne? Nee, aber ich würde Mailand noch mal ein bisschen ausklammern. Ich glaube, da hat es nicht funktioniert im Team. Das muss man dann fragen. Ist das eine Trainerfrage? Aber auch da hätte ich gesagt, Viertelfinale war auch da aus meiner Sicht das Maximum, wenn andere Nationen auch in der vollen Kapelle kommen. Und dann muss man, so realistisch als Deutschland auch sein, dass die Slowakei, gegen die wir verloren haben, wahrscheinlich einfach besser ist. Vielleicht nicht 6-2. Man hätte es enger. Man hatte die Chance, war halt, das Problem ist, die Chance war so groß wie nie, weil der Weg eigentlich nicht über Finnland, USA, Kanada ins Halbfinale ging. Deswegen waren alle okay, wir haben eine große Chance. Meines Erachtens war die gar nicht so groß, ist egal. Aber ist natürlich trotzdem ein bisschen eine Trainersache, findet man in der kurzen Zeit, kriegt man eine Mannschaft hin. Und das, und jetzt steht die Heim-WM an, deswegen wird die Diskussion, glaube ich, noch größer sein in den nächsten Monaten.
Genau, da möchte ich jetzt auch nicht in Verantwortung beim DEB sein, weil das ist natürlich genau wie du sagst, neuer Trainer, neue Struktur, ist, kann eine Chance sein, kann keine Chance sein. Harry Kreis hat Vertrag, der hat bewiesen, dass er das kann. Du hast recht, das Viertelfinale bei Olympia ist sicherlich als Erfolg zu bewerten, aber es ist ja die Art und Weise wie.
Ja.
Eine Niederlage, ein Sieg in der Vorrunde und dann mit Glück, weil Lettland und Dänemark sich da gegenseitig ausgeschaltet haben, kommen wir über diese Playoffs gegen Frankreich, die sind übrigens B-Ligist, die sind gar nicht bei der AWM dabei, kommen wir dann in dieses Viertelfinale und scheiden dann sang- und klanglos aus. Es geht ja immer um die Art. Und welche Verantwortung habe ich als Verbandsmensch? Ich muss natürlich versuchen, ein Klima zu schaffen, ein Wohlfühlklima für die besten Spieler. Die müssen gerne zur Nationalmannschaft kommen. Und an der Stelle muss sicherlich das ein oder andere hinterfragt werden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also das ist das Business.
Und die Frage ist ja, zu einer Heim-WM kommen sie dann? Zu Olympia kommen sie dann? Wie nehmen das eigentlich die anderen Spieler wahr, die sich jedes Jahr dahin stellen? Und das ist natürlich auch eine Kunst, die du in der Teambuilding, und du hast sehr wenig Zeit vor Olympia, vor einer WM, weil alle noch in ihren Clubs spielen, in der NHL spielen, da eine Mannschaft zu schaffen. Und deswegen sind, glaube ich, meines Erachtens die Finnen zum Beispiel immer sehr, sehr gut, weil sie einen Chor haben, der immer wieder zusammenkommt.
Immer da ist.
Und das,
die Schweiz genauso.
Und das sind wir nicht. Und das ist vielleicht mit der größte Knackpunkt. So, jetzt
vielleicht
haben wir
darf viel. Ich darf einen Punkt noch ganz kurz, weil es vielleicht den einen oder anderen Sportfan interessiert. Kurzer Break. Andere Sportart, Basketball. Ja. Gordon Herbert wurde 2021 Trainer und hat den Spielern gesagt, wer mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen. Alle Besten sind herzlich eingeladen. Ich verlange von euch ein Commitment über 3 Jahre.
Ja.
Ich möchte gerne in 3 Jahren 3 Medaillen holen. Ich brauche euch für 3 Jahre. Wer verpflichtet sich? Wer hat Bock? Und damals hat dann Maxi Kleber zum Beispiel gesagt, no. Dann war er raus. Ja. Und dann hat er keine Medaille gewonnen. Das Ergebnis, er hatte einen Chor, er hatte eine Mannschaft. Und diese Mannschaft ist EM-Dritter geworden, ist Weltmeister geworden und ist Olympia-Vierter geworden. Das ist historisch. Und das ist nicht mal ein Ausrutscher nach oben gewesen, sondern das ist jetzt über Jahre die Weltspitze, in der wir da mitspielen. Und diese Grundlage hat Gordon Herbert gedreht. Wir waren übrigens bei der WM 2019 in China, wenn ich es richtig im Kopf habe, 15.
Ja.
Ne? Also das ist auch Teil der Wahrheit. Du musst auch ein Commitment der besten Spieler haben. Und die müssen stolz darauf sein, für unser Land zu spielen.
Sehr gut. Also sehr guter Vergleich. Ich wollte es trotzdem noch mal drehen zum Abschluss.
Ja.
Was nehmen wir denn als Positives auch mit? Also mir fällt auf, die erste Reihe, die dann zum Schluss zusammengespielt hat, Freddy Tiffels, Reichel
Josh Samanski.
Und Reichel haben sehr, sehr gut zusammengespielt, sind 3 der Top 4 Scorer aus dem deutschen Team. Das hat schon Spaß gemacht. Da sieht man, das funktioniert. Dann haben wir noch einen Leon Gawanke, aktuell der zweitbeste Verteidiger des ganzen Turniers, was die Punkte angeht. Hinter einem Roman Josi, der die Schweizer, glaube ich, so die Galionsfigur sowieso ist. Also das nehme ich schon mit, dass das gut funktioniert, dass das passt. Was hast du noch, was du dir positiv mitnimmst?
Ja, positiv. Wir haben einen sehr starken Torhüter. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das wissen wir seit Jahren mit Philipp Grubauer. Und der nicht nur, dass er sehr gut spielt. Jetzt hat er sich gestern gegen Großbritannien da irgendwie 3 Dinger gefangen, wo du auch denkst, naja, 2 davon hätte er haben können. Auf der anderen Seite, das Spiel war durch.
Ja.
Aber Philipp Grubauer ist sicherlich einer der besten Torhüter der Welt, die wir da haben. Und vor allem ist er unglaublich stolz, für Deutschland zu spielen. Also wir reden von einem NHL-Goalie, einem Stanley-Cup-Sieger. Wir reden von einem Mann, der in seiner Karriere alles erreicht hat. Wenn Deutschland ruft, ist er da. Das ist dieses Mindset und die Mentalität, die er mitbringt. Das finde ich positiv. Dann hast du die erste Reihe angesprochen mit Tiffels, Reichel, Samanski. Keine Frage. Ist eine Zauberer-Reihe und keine Arbeiter-Reihe. Trotzdem super positiv. Und dann jetzt komme ich zu einem Arbeiter, der mir unglaublich gut gefällt. Das ist Nico Kremmer aus Bremerhaven. Ein nicht nur wahnsinnig netter Typ, sondern der hat gefühlt als einziger wirklich dauerhaft da vorm Tor für Alarm gesorgt. Und zwar im Sinne von Wegefrei blocken, dem Torhüter die Sicht nehmen. Also für mich auch eine Überraschung dieses Turniers. Auch jemand, der wahnsinnig stolz ist, für Deutschland zu spielen. Junger Vater, zwei Kinder, der lässt alles stehen und liegen, wenn es Nationaltrikot ruft. Auch großartiger Typ. Auch so eine, auch so ein Beispiel für Leute, das brauchen wir. Ja.
Ja. Okay. Machen wir einen Haken hinter die Eishockey-WM?
Leider.
Leider.
Vielleicht haben wir ein Wunder. Vielleicht haben wir, wenn der Podcast draußen ist, vielleicht ist das Wunder passiert und Ungarn hat Lettland geschlagen. Dann spielen wir zumindest mal Viertelfinale. Dann gegen Kanada.
Ja, wird schwierig.
Wird schwierig. Haben wir auch schon mal geschlagen, aber wird schwierig. Ja.
Wird schwierig. Okay. Und freuen uns trotzdem auf eine Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland. Mit dem Auftakt hoffentlich in einer ausverkauften Arena auf Schalke. Ansonsten finden die Spiele in Düsseldorf und Mannheim statt. Ja, eine Heim-WM ist super. Wir haben, glaube ich, nächstes Jahr ein Sportjahr in Deutschland, was schon mit der Handball WM der Männer in Deutschland beginnt und dann die Eishockey-WM der Männer. Also das ist, wird ein schönes Jahr für Deutschland, in Deutschland. Da freuen wir uns drauf. Und Eishockey verfolgen wir weiter auf dem Weg dahin.
Das
schauen wir mal, was der DEB in Sachen Trainer macht. Da können wir gespannt sein.
Ja.
So, dann spannen wir doch den Bogen. Das liegt auf der Hand zur Bogenschießen-Europameisterschaft nach Antalya. Angekündigt hattet ihr es letzte Woche und da waren wir sehr, sehr erfolgreich. Unsere beiden Teams, Männer wie Frauen, sind dort Europameister geworden. Und das muss man sagen, ist eine Strecke an Erfolgen, die so in der Öffentlichkeit nicht irgendwie anerkannt wird oder man weiß es nicht, aber unsere Bogenschützinnen und Bogenschützen gehören in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten, die wir da haben. Bei den Frauen, ich nenne es nur mal, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, das Frauenteam hat EM-Gold 2022 geholt, Olympia-Bronze 2021 in Tokio, WM-Gold 2023 und EM-Bronze 2024 und krönt sich durch einen 6-2-Sieg im Finale gegen Belarus zum erneuten Europameister in der Aufstellung Katharina Bauer, Elisa Tadler und Charlene Schwarz. Kann man nur gratulieren.
Jens, das sind natürlich als Zahlen, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das Einzige, was ich auf dem Schirm habe, ist, dass Deutschland da wahnsinnig erfolgreich war in den letzten Jahren. Und da bin ich aber immer ganz schnell bei Lisa Unruh. Ja, aber die offensichtlich gar nicht mehr schießt. Ich weiß es nicht. Aber wenn du diese Namen jetzt nennst, scheinen wir ja auch im Bogenschießen einen erfolgreichen Generationswechsel geschafft zu haben.
Ja, und ich sag dir, also wenn wir auf Olympia schauen, da gab es die letzten drei Spiele jeweils eine Medaille. Und das fängt an, nämlich mit Lisa Unruh 2016. Silber im Einzel in Rio. Ich glaube, das war der Aha-Moment für viele, weil das lief, habe ich mir sagen lassen. Ich war ja in Rio, ich wusste es nicht, aber es lief kurz vor der Tagesschau, also Primetime deutsches Fernsehen und auf einmal haben alle Bogenschießen geguckt und mit Lisa Unruh und ihrem Fischerhut, den sie standesgemäß aufhatte, mitgefiebert. Ja, das sind die schönen Geschichten.
Das sind die schönen Geschichten und das war ja die erste Medaille seit Jahrzehnten, glaube ich. Also es waren viele, 60, 70, 80 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es was Historisches war. So, und dann kommen die damals 10, 12, 14-Jährigen und sagen so, ich will das jetzt auch machen. Und dann hast du auf einmal so einen Run.
Ja.
Und jetzt hast du neue Namen, die Europameister werden.
Genau, toll. Und 2021 hat Lisa Unruh in Tokio im Team eben auch noch Bronze geholt. Und da war Charlene Schwarz schon Teil des Teams, die jetzt auch mit die Goldmedaille bei der EM geholt hat. Und wir haben eine kleine Nachricht von Charlene aus Antalya, die ich jetzt hier einmal kurz einspiele.
Hey Tino, liebe Grüße aus der Türkei. Der EM-Titel mit den Mädels bedeutet mir sehr, sehr viel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute in der Arena hier den Wettkampf bestreiten zu dürfen. Und dass wir unsere Leistung so gut abrufen konnten, war einfach unfassbar gut und erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Die Erfolgsserie, dass wir mit der Mannschaft so erfolgreich sind, erkläre ich mir in dem Sinne, dass wir allgemein alle sehr, sehr hart arbeiten, immer suchen, wo kann man noch was rausholen. Wir harmonieren als Team sehr gut zusammen. Wir haben einen super Zusammenhalt. Und jeder, die Athleten, die Betreuer, das gesamte Team, alle Supporter unterstützen uns und versuchen uns da rauszuholen, dass wir das in dem Moment dann auch umsetzen können. Und ja, es klappt. Das freut mich sehr und macht mich einfach nur stolz.
Es scheint sehr windig in Antalya gewesen zu sein und ich hoffe,
ja, aber
waren erschwerte Bedingungen beim Bogenschießen, glaube ich.
Aber, genau, aber sehr sympathisch, ne? Und total, also sowas ist so schön zu hören. Und ich mag es auch, dass wir in diesem Podcast hier genau da die Bühne auch geben, ne? Und das müsste aus meiner Sicht noch viel mehr und viel größer auch berichtet werden. Toll.
Und ganz wir kommen auch zur Faszination dieses Sports, wenn wir über das Ergebnis des Männerteams sprechen. Denn da haben Matthias Kramer, Jonathan Vetter und Moritz Wieser die Goldmedaille geholt und im Gegensatz zu den Frauen, die leicht favorisiert ins Finale gegangen sind, waren sie eher der Außenseiter gegen Spanien und jetzt kommt's, lagen schon 0-4 hinten, haben den 4-4-Ausgleich gemacht und dann kommt's ins Stechen und jetzt habe ich nachgelesen und daran erinnere ich mich dann immer, wenn ich Bogenschießen im Fernsehen gucke. Du siehst irgendwann, der letzte deutsche Pfeil ist passiert und dann durfte der Spanier im Stechen eine 9 hätten die Spanier gewonnen, eine 8 wäre unentschieden und alle schlechter hätten die Deutschen gewonnen. Kannst du dich da reinversetzen, wie das dann läuft? Ja, und du siehst, wie die spannen, schießen und du siehst nur noch diese Scheibe und denkst, ah, wo ist er, wo ist er? Ja, also es ist total spannend, ein bisschen wie Dart. Ja. Und der Spanier hat komplett die Nerven verloren und seinen Pfeil in die 6 geschickt und Deutschland war Europameister. Also das ist schon, hat schon spannend. Ich finde das Format super.
Total. Und vor allem sind das ja solche Profis, die in der Regel eher die 8 als die 6 treffen.
Ja, ja, ne? Ja, also wirklich.
Oder die 9. Wahnsinn.
Schön, schöne.
Also auch da ein toller Titel. Schöne Geschichte.
Ja, total schön. Und wir hoffen, dass wir in L.A. daran anknüpfen können, weil der letzte olympische Erfolg waren Florian Unruh, der Mann von Lisa, mit Michelle Kroppen zusammen. Die haben Silber im Mixteam in Paris geholt. Das Mixteam dieses Mal bei der EM hat leider das Spiel, würde ich schon sagen, das Duell um Bronze gegen die Spanier verloren. Sonst hätten wir da sogar noch eine Medaille geholt mit Katharina Bauer und Moritz Wieser. Also deswegen, wir blicken sehr positiv nach L.A. Ich wollte auch immer ein bisschen Fachwissen jetzt hier noch mitbringen für euch da draußen, was die Spiele in L.A. angeht. Bogenschießen findet im Carson Stadium statt. Weißt du, was das Carson Stadium ist?
Nein. Du wirst also ja, wahrscheinlich Moritz, irgendein Footballstadion oder
nein,
was?
Ein Fußball. Ein Fußballstadion. Marco
Reus. Wo die Galaxy spielt.
Marco Reus wird es kennen wie seine Westentasche. Ja. LA Galaxy Heimstadion.
Ach, geil. Ja. Geil. Das heißt also Bogenschießen irgendwie nicht auf einer Wiese mit irgendwie drei Stahlrohrtribünen drumherum, sondern wirklich ein Stadion.
Diesmal im Stadion. In Paris war es ja am Invalidendom auf dieser Allee auch super. Also eigentlich eignet sich Bogenschießen für ich gehe raus. Und ich meine, in Rio war es damals da auf dieser Straße, wo der Karneval sonst immer stattfand.
Ja.
Auch
ja,
total geil. Aber diesmal im Stadion, Carson Stadium, wo auch Rugby 7 stattfindet während der Olympischen Spiele. Insiderwissen für die nächste Kaffeepause für euch. Wir blicken weiter, Matthias, und zwar aufs Wasser. Küste vor Kroatien, segeln, Konsti und du, ihr habt auch schon gemutmaßt, das ist ja alles nicht so einfach. Es stand die EM der im Ilka 7 und Ilka 6 oder Ilka 7, Ilka 6 an. Da fährt ein Mann, eine Frau alleine auf dem Boot. Sind sehr kleine Boote, sehr wendige Boote. Und da gab es eine Silbermedaille für Philipp Buhl. Bei den Männern, der sich mit einem Punkt nur Pavlos Kontidis geschlagen geben musste. Ich nenne ihn schon den ewigen Philipp Buhl, weil irgendwie begleitet er mich in meiner olympischen Historie schon sehr lange. Der war nämlich schon dreimal bei Olympischen Spielen am Start, also ist eigentlich schon eine Segellegende, mehrfacher Europameister, mehrfacher Weltmeister, hochdekoriert. Aber total spannende Geschichte, Matthias. Habe ich gelesen, nach Paris, nach den Segelwettbewerben, die ja in Marseille stattgefunden haben, die medaillenlos blieben für die Deutschen leider, hat Philipp Buhl sich ein bisschen eine Auszeit genommen, wollte, hat alles reflektiert und gab einen kleinen Knatsch mit dem Verband, der ist aus dem Kader geflogen. Das heißt, Der stand doppelt unter Druck bei dieser EM, denn nur ein Podestplatz hat ihn oder hätte ihn zurück und hat ihn jetzt auch zurück in den Kader und damit auch in eine Förderung und damit auch in seinen Bundeswehrplatz und so abgesichert. Also der gute Mann stand richtig unter Druck und in einem sehr dichten Feld bei Ilka 6, Ilka 7, 150 bis 170 Boote treten da an in so einer EM.
Wahnsinn.
Also das ist schon,
Wahnsinn.
Und da einen zweiten Platz, großen Respekt.
Also mit gerade vor dem Hintergrund der persönlichen Geschichte können wir nur den Hut ziehen. Fantastisch, das heißt, das ist auch ein Mann für Perspektive Los Angeles, den werden wir dann dort sehen.
Unbedingt. Und wo wir ihn sehen, erzähle ich euch gleich. Ich will nur einmal auch noch sagen, bei den Frauen im Ilka 6 gab es einen 10. Platz durch Julia Büsselberg. Und auch da, Top 10, ist total gut dabei und lässt uns gut nach L.A. blicken. Und ihr habt ja letztes Mal gemutmaßt, wo finden denn eigentlich die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen statt? So, jetzt Insiderwissen Part 2. Die beiden Klassen, die auf Brettern fahren, und das ist Formula Kite und IQ Foil, also Windsurfen und Kitesurfen auf einem Brett, die finden in Long Beach statt. Auch schön. Wo, glaube ich, auch Marathon schwimmen und der Triathlon findet da statt und etc. Und Segeln am Port of Los Angeles. Also am Hafen. Am Yachthafen, was für die Segler total schön ist, sie sind in L.A. Und das ist ja nicht immer so, dass sie Marseille, Paris oder die Surfer waren auf Tahiti, I don't know. Das ist ja nicht immer so gegeben, aber die sind diesmal mit am Start in der City der Spiele. Also das freut uns sehr und sind bestimmt gute Bilder.
Gut, wenn Spiele dann in einer Stadt, also für die Wassersportler in einer Stadt, stattfindet, die ja mehr ist. Ne?
Absolut, Frage. Absolut.
Ja? Also cool, richtig gut. Hört sich herausragend an. Long Beach, Port of L.A., wow.
Das,
ich habe jetzt schon Gänsehaut. Vorfreude und Gänsehaut. Und dann Philipp Buhl im Deutschen Haus zur Medaillenfeier.
Endlich, bei seinen vierten Spielen holt er die Medaille.
Wahnsinn.
Haben wir Bock drauf, oder?
Haben wir Bock drauf.
Sehr gut. Absolut. Genau, worauf wir noch Bock haben, wir gucken ein bisschen in die nächsten Wochen. Was steht an? Aktuell laufen die French Open im Tennis. Es gab aus deutscher Sicht schon, Alex Zverev hat die erste Runde überstanden, ist an zwei gesetzt. Alcaraz hat abgesagt, also er könnte auf seinen Dauerrivalen Sinner vielleicht erst im Finale treffen. Wir drücken Sascha die Daumen, wie immer. Dass er auch so weit kommt, das ist auch nicht selbstverständlich und dann vielleicht den guten Herrn Sinner auch mal schlagen kann. Und Eva Liss gestern bei den Damen auch die erste Runde gewonnen. Schauen wir uns weiter an, wie es bei den French Open weitergeht. Ansonsten steht noch die Europameisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik in Varna, Bulgarien an. Auch das, auch eine olympische Sportart seit Dasha Varfolomeev, wo wir, glaube ich, alle Bock drauf haben. Mal gucken, normalerweise kommt sie immer hoch dekoriert von diesen Meisterschaften zurück. Aber auch da das Niveau zu halten über längere Zeit, gar nicht so einfach. Mal gucken, wie Dasha und das ganze RSG-Team bei der EM abschneidet. Und ansonsten, das ist nochmal ein Special, du als alter Basketball-Fan. Anfang Juni ist die 3x3-WM in Warschau mit Männer- und Damen-Team des Deutschen Basketballbundes am Start. Wir waren bei den Männern mit Team Deutschland im Trainingslager in Hannover am Stützpunkt, haben sie ein bisschen begleitet, haben ein bisschen Content gedreht. Das kommt jetzt die Woche auf den Team-D-Kanälen. Lernt ihr von den Besten, wie der richtige Korbleger geht oder der richtige Freiwurf. Da haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Plus haben wir einen der Männer begleitet, unser Kollege Maurice in einem Doku Tag für Tag. Wie sieht so ein Tag eines 3x3 Basketballers aus? Da können wir uns
Wahnsinn,
drauf freuen.
Da freue ich mich sehr drauf. Also kann ich sowieso jedem empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat, aber ne, die TMD-Kanäle ganz fantastisch und da auch wirklich Props an dein Team, an eure ganze Mannschaft. Das macht immer großen Spaß, gerade jetzt auch mit Blick auf 3x3, hat ja auch nicht die Öffentlichkeit, die es eigentlich verdient hat, trotz der Medaille, der Goldmedaille unserer Mädels in Paris. Mega. Und wenn man da mal vor Ort war, was da auch in den Stadien los ist, großartig.
Ja, ist ein kurzweiliger Sport, ne? Und das macht es, glaube ich, ist total, schon Next Generation Sport. Da haben sie schon was bei gedacht. Kurze Spiele, viel Action, da passiert viel. Ich glaube, für die junge Generation Genau das Richtige. Und die wollen wir auch mitnehmen bis zu den Spielen nach L.A. So, kurzer Haken noch. Machen wir einen Strich drunter unter diese Folge. Eine Info habe ich noch, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Rückblick Mailand Cortina, unser Eiskunstlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin, Bronze gewonnen. Die wollen noch mehr, die machen bis 2030 weiter. Das ist doch schön.
Ja, ich habe Kontakt zu den beiden, habe mich wahnsinnig gefreut. Und das ist ja so ein bisschen die Berlin-Bubble, die da auch eine Rolle spielt, wo ich selber lebe. Und das ist ganz, ganz toll. Eine Nachricht, die jetzt gekommen ist in der Woche, wo ich mich unfassbar gefreut habe. Und man hat auch in dem Video gesehen, in dem Statement der beiden, die haben richtig Bock. Also gerade Minerva, ich meine, die, da war schon Karriereende vor Mailand Cortina, beziehungsweise vor den Weltmeisterschaften, auch schon in der Diskussion, richtiger Partner und so weiter. Und dann hat sie Nikita gefunden, Nikita hat sie gefunden, wie auch immer. Und jetzt machen die weiter Richtung Frankreich, also toll.
Schön, ne? Also das sind so diese Momente und Geschichten im Sport, wo du dann noch einmal die Entscheidung triffst, was anderes zu machen und dann klappt's.
Ja, total.
Erinnere mich nur an Sabine Winter im Tischtennis, die da den Belag wechselt mit Anfang 30 und dann nochmal hoch. Also das sind doch, darüber reden wir und wir hoffen, dass wir sie alle bei den nächsten Spielen in L.A. oder in Frankreich im Winter wiedersehen. Und Matthias? Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir.
Und jetzt schauen wir Ungarn gegen Lettland und
schauen,
was passiert.
Jetzt schauen wir, was passiert.
Alles klar.
Vielen, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Schöne Grüße.
Bis bald. Ein Hinweis habe ich noch. Der Kollege Konsti, der normalerweise hostet, ist im Urlaub und ich gehe in Elternzeit. Das heißt, wir haben 2 Wochen Update-Pause. Ich hoffe, ihr kommt auch ohne uns klar. Folgt uns auf Team Deutschland. Dann müsst ihr es lesen, euch angucken und ihr kriegt es nicht mehr auf die Ohren. Aber danach sind wir wieder für euch da. Bis dahin, ciao und tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von Team Day Studios, Moderation Jens Bela-Lobs.